NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Oktober 1962. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy erfährt von sowjetischen Raketen auf Kuba.
Der Präsident drückt auf den Knopf, den unter seinem Schreibtisch. Heute vor 50 Jahren schaltet John F. Kennedy die Tonbänder ein und schneidet heimlich die Sitzung seines Krisenstabes mit. Ein General zeigt dem Präsidenten Luftbilder.
Dies ist das Ergebnis einer Aufnahme vom Sonntag, Sir. Dort auf Westkuba befindet sich eine Station zum Abschuss von Mittelstreckenraketen.
Kann man sie abfeuern?
Sir, wir arbeiten Tag und Nacht. Wir konnten nichts finden, was auf Nuklearsprengköpfe hinweist.
Kennedy weiß, dass es nun zum Showdown kommen wird, zum Nervenkrieg mit seinem sowjetischen Konkurrenten Nikita Chruschtschow.
Er hat mit dem Drohen angefangen. Er spielt den lieben Gott, nicht wir.
Ein Schaulaufen beginnt, das die Welt an den Abgrund bringt. Die Kuba-Krise. Kennedy jedenfalls will Härte zeigen.
Herr Präsident, sollen wir eine Blockade einrichten?
Dann müssten wir die russischen Schiffe versenken und ihre U-Boote.
Oder ist es an der Zeit, dass wir das kubanische Problem dadurch lösen, dass wir die ganze Insel auslöschen?
Kuba ganz auslöschen? Die Fantasie der Generäle kennt keine Grenzen. Angefangen hat alles 3 Jahre zuvor. Ein Revolutionär namens Fidel Castro hat mit seinen Guerilleros den Diktator Batista vertrieben. Aus Kuba, dem Hinterhof der Vereinigten Staaten, wird ein unabhängiger Staat. Castro stilisiert sich als Diener seines Vaterlandes.
Ich bin aufrichtig. Ich will keine Macht, kein Geld, nichts. Ich will nur meinem Land dienen.
Kuba, nüchtern betrachtet, war 1960 nicht gerade eine Großmacht. Gefühlt aber schon. Denn die Front des Kalten Krieges verschob sich, sagt Bernd Greiner aus Berlin, Historiker und Buchautor zur Kuba-Krise.
In Europa konnte man keine Grenzen mehr verschieben, ein typischer Kalter Krieg. Aber sowohl in Moskau als auch in Washington war man der Meinung, dass der hauptsächliche Schauplatz in Zukunft in der Dritten Welt sein würde.
Aufgeheizt hatte die Kuba-Frage schon Kennedys Vorgänger. Präsident Eisenhower ging auf Konfrontationskurs zu Fidel Castro.
Während der Pressekonferenz hat Präsident Eisenhower angekündigt, Kubas Anteile am US-amerikanischen Zuckermarkt um 95% zu kürzen, als Antwort auf Castros feindselige Politik.
Eine Riesenchance für die Sowjets. Sie kauften den kubanischen Zucker zum selben Preis wie die USA. Chruschtschow begann zu zocken im Poker um Kuba.
Lang lebe das revolutionäre Volk von Kuba. Lang lebe sein revolutionärer Führer Fidel Castro.
Die beiden trafen sich, verbrüderten sich. Der kleine Dicke mit Glatze und der große Vollbärtige mit Zigarre. Castro setzte mehr und mehr auf die russische Karte, contra USA.
Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Sie nehmen uns unser Zuckergeschäft. Chruschtschow aber kauft Zucker. Ihre Führer hier sprechen von Angriffen auf Kuba. Chruschtschow spricht von einer Verteidigung Kubas. Chruschtschow ist ein Freund.
Solche Freunde vor der Küste Floridas, das war für Präsident Kennedy eine permanente Provokation. Er fand bei seinem Amtsantritt den Plan vor, Castro durch eine Invasion von Exilkubanern zu stürzen. Die sogenannte Schweinebucht-Invasion im April 1961. Sie geriet allerdings zum Fiasko. Kennedys größte Schmach.
Diese Niederlage hat Kennedy Castro nie verziehen.
Kennedy veranlasste Mordanschläge auf Castro. Kuba wurde für den Präsidenten zum roten Tuch. Umso mehr, als sein Rivale Chruschtschow sich dort einmischte.
Ja, Kennedy vermengte Privates mit Politischem, weil er der Meinung war, dieser verschlagene Kreml-Chef würde ihn, den jungen, aufsteigenden Präsidenten, nicht ernst nehmen. Er würde ihn für zu schwach halten.
Eine explosive Mischung. Kennedy wollte beweisen, dass er ein starker Führer ist. Chruschtschow musste unbedingt zeigen, dass man ihn ernst nehmen sollte.
Er war ein Autodidakt, er hatte die Schule abgebrochen. Das war ein Bauernsohn. Und von daher hegte er immer den Verdacht, andere könnten auf ihn herabschauen. Und von daher dieses ständige auf die Pauke hauen und übertreiben.
Die USA besaßen 17 Mal so viele Atomsprengköpfe wie die Sowjetunion. Chruschtschow polterte, dass sein Land inzwischen Atomraketen herstelle wie Würste.
Es war im Grunde genommen einer seiner berühmten Sätze, die verbergen sollten, dass der Kaiser eigentlich nackt ist.
Chruschtschow ärgerte, dass die USA 2 Jahre zuvor Atomraketen in der Türkei stationiert hatten, vor Moskaus Haustür. Also wollte er gleichziehen und ließ im Sommer 1962 Atomraketen auf Kuba stationieren, heimlich. Er wollte vollendete Tatsachen schaffen und dann auf die Pauke hauen. Sein Ziel, die Sowjetunion als gleich starke Supermacht etablieren, sagt Historiker Bernd Greiner.
Das war aber Bonk, das war bei uns zivil-russisch Roulette. Denn zu glauben, man könnte auf Kuba Atomraketen stationieren, ohne dass die Amerikaner das zeitnah mitbekommen, das war schon eine abenteuerliche Unterstellung.
Heute, vor 50 Jahren, bekommt Präsident Kennedy endlich den Fotobeweis: Abschussrampen auf Kuba. Militärisch eigentlich unbedeutend, denn ob im Ernstfall Atomraketen von Kuba oder einem U-Boot aus Richtung USA fliegen würden, ist unerheblich.
Kennedy hat dann das entscheidende Argument vorgetragen, indem er sagte, diese Raketen sind nicht unter militärischen Gesichtspunkten von Bedeutung. Was zählt, ist die politische Symbolik. Wir wollen bei dieser Gelegenheit demonstrieren, glaubhaft machen, dass wir unangefochten die Weltmacht Nummer 1 sind.
Mit diesem 16. Oktober 1962 beginnen die berühmten 13 Days, die 13 Tage Machtspiel um die Vorherrschaft in der Welt. Vor allem das amerikanische Militär brennt darauf loszuschlagen, sagt Dino Brugioni, damals bei der CIA.
Vor allem General LeMay. Er nannte die Sowjets immer den Bären. Er sagte, der Bär hat seinen Fuß in die Karibik gesetzt. Jetzt reißen wir ihm das Bein ab, bis rauf zu den Eiern. Dann sagte er, lass uns seine Eier auch noch abreißen. Das war seine Einstellung. So sprach er.
Nun, die Amerikaner wussten überhaupt nicht, was sie erwartet. Auch das gehört zur Geschichte dieser Krise.
42.000 Sowjetsoldaten sind während der Krise bereits auf Kuba und 134 Atomsprengköpfe, die ohne technische Sicherungen von den russischen Kommandanten vor Ort hätten abgefeuert werden können. Kennedy bremst seine Generäle. Er mobilisiert zwar die Streitkräfte, will sich aber alle Optionen offen halten und verhängt eine Quarantäne über Kuba. Den Begriff Blockade vermeidet der Präsident, weil er mit Krieg assoziiert wird. Und Kennedy nutzt die Weltöffentlichkeit, um sich als starker Mann im Weißen Haus zu stilisieren.
Guten Abend, verehrte Mitbürger. Gegen alle offensiven Waffensysteme, die auf dem Seeweg nach Kuba gebracht werden, wird eine strikte Quarantäne verhängt. Es ist die Absicht dieser Nation, jede Rakete, die von Kuba aus gegen jedwede Nation der westlichen Hemisphäre abgefeuert wird, als Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten zu werten. Dies würde einen vollen Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion zur Folge haben.
Ein Weltkrieg droht. In West-Berlin sind alle Umzugswagen ausgebucht. In der DDR hetzen sogar Kinder gegen die vermeintlichen Imperialisten in Washington.
Kubanische Freunde, unser Lehrer erzählte uns von der gemeinen Rede Kennedys. Wir waren alle sehr empört. Es darf nicht so weit kommen, dass die Amerikaner euch die so schwer errungene Freiheit nehmen.
Die Eskalation ist spürbar und hätte zum Selbstmord der Menschheit führen können, sagt Chruschtschows Sohn Sergei.
Sie hatten dort auf Kuba über 100 taktische Atomsprengköpfe, viele Bomben. Wenn die uns angegriffen hätten, wären alle diese Dinge eingesetzt worden. Stellen Sie sich vor, 150.000 Amerikaner tot und alle Schiffe gesunken.
Einen Atomkrieg will im Grunde niemand, außer Fidel Castro.
Vorwärts mit größerem Mut denn je, Vaterland oder Tod. Wir werden siegen.
Castro wäre bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen, weil dann wäre er entweder als Märtyrer oder als großer Held aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen. In jedem Fall als jemanden, der für alle Zeiten auf den ersten Blatt der Geschichtsbücher geführt wird.
Castro fordert Chruschtschow zu einem atomaren Erstschlag auf, falls die USA Kuba angreifen. Besonders nah dran am atomaren Inferno ist die Marine. Amerikanische Zerstörer verfolgen 4 sowjetische U-Boote. Eines dieser U-Boote kommandiert Michael Schumakow. Er und seine Kameraden werden 1962 zu Helden, weil sie trotz Atombewaffnung vor dem Kampf fliehen.
Ich weiß bis heute nicht, ob der Kommandant des amerikanischen Zerstörers unser U-Boot gezielt versenken wollte oder nicht. Es war eine psychologisch sehr zugespitzte und angespannte Situation. Und ich kann nicht ausschließen, dass ich irgendwann doch Waffen eingesetzt hätte. Eventuell auch Atomwaffen.
Die Kriegsfraktion in Kennedys Krisenstab wird von Tag zu Tag lauter. Hinter dem Rücken seines Krisenstabes betreibt der Präsident Geheimdiplomatie. Dabei herauskommt ein klassischer Kompromiss. Wenn die Sowjets ihre Raketen aus Kuba abziehen, verzichten die USA auf eine Invasion. Und ein halbes Jahr später wird Präsident Kennedy klammheimlich die Atomraketen aus der Türkei abziehen. Er stellt aber eine Bedingung. Niemals darf die Öffentlichkeit erfahren, dass der Türkei-Abzug mit der Kuba-Krise zusammenhängt. Denn Kennedy kommt es vor allem auf eines an, auf den symbolischen Sieg. Den trägt er davon, als Chruschtschow praktisch in letzter Minute über Radio Moskau den Rückzug ankündigt.
Hier ist Radio Moskau. Premierminister Chruschtschow hat heute an Präsident Kennedy eine Botschaft geschickt. Der Kreml-Chef hat angeordnet, die Raketenstellungen in Kuba abzubauen und die Raketen in die Sowjetunion zurückzutransportieren.
Kennedy steht als strahlender Held da, als Retter der Freiheit.
Wir werden der Sache der Freiheit auch in den kommenden Jahren weiter dienen.
Die folgenden Jahre standen noch unter dem Schock der Kuba-Krise. Atomwaffen wurden sicherer durch technische Codes, damit nicht jeder Kommandant sie selbstständig abfeuern kann. Zwischen Moskau und Washington wurde ein rotes Telefon installiert, um im Krisenfall direkt zu kommunizieren. Ein überirdisches Testverbot für Atomwaffen wurde beschlossen. Nie mehr gerieten die Supermächte direkt aneinander. Doch die Hauptlehren aus der Kuba-Krise waren für beide Supermächte verheerend. Nikita Chruschtschow stand in der Weltöffentlichkeit als der Verlierer da, auch wenn er sich als Retter des Friedens stilisierte.
Unser Volk, unsere Partei können stolz sein auf die Ergebnisse ihres entschiedenen Handelns in diesen dramatischen Tagen.
Bald wurde er gestürzt. Sein Nachfolger Leonid Brezhnev wollte sich nie so demütigen lassen wie Chruschtschow in der Kuba-Krise. Die Sowjetunion legte das größte Rüstungsprogramm in Friedenszeiten auf und zog binnen 10 Jahren bei Atomwaffen mit den USA gleich.
Und man hat einen fürchterlichen wirtschaftlichen Preis bezahlt für dieses nukleare Crash-Programm. Und es gibt viele Historiker, Ökonomen, die behaupten, dass der wirtschaftliche Ruin der Sowjetunion dort seinen Ursprung hat.
Aber auch die USA verloren auf lange Sicht, denn der Sieg vernebelte die Sinne der politischen Führung, sagt Historiker Bernd Greiner.
Es war ein vergifteter Triumph, weil danach war man in den USA der Meinung, im Grunde genommen alle möglichen Krisen in der Dritten Welt mit den Mitteln und Methoden aus der Kuba-Krise gewinnen zu können, nicht zuletzt die Auseinandersetzung in Vietnam. Und man hat sich auf tragische Weise geirrt.
Gewinner war ausgerechnet einer, der am lautesten geschrien hatte und auch vor einem Atomkrieg nicht zurückgeschreckt wäre, Fidel Castro.
Weil Moskau konnte es jetzt nicht zulassen, Kuba, so unmöglich sich Castro auch benommen hatte, fallen zu lassen.
Castro setzte auf Konfrontation. Er wurde zum Brandstifter in der sogenannten Dritten Welt.
Ich muss den Imperialismus, das waren seine Worte, überbeschäftigen. Also ich muss mehr Brandherde legen, als die amerikanische Feuerwehr löschen kann. Also schicken wir mal Kampftruppen nach Afrika, nach Lateinamerika, Militärberater, Kampftruppen, je nachdem, was gefragt ist.
Es lebe Kuba.
Es lebe der Kommunismus. Wir werden siegen.
In der Kuba-Krise siegte die Vernunft. Doch sie war kein Wendepunkt im Kalten Krieg. Im Gegenteil. Sie verstärkte die Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion. Immer mehr Waffen auf beiden Seiten, immer mehr Stellvertreterkriege in der sogenannten Dritten Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den 16. Oktober 1962, an dem der amerikanische Präsident John F. Kennedy von sowjetischen Raketen auf Kuba erfuhr. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.